Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast, hier für euch.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Smartphone-Blogger. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr merkt, es ist nochmal das alte Mikro. Ja, mein Setup ist immer noch auf Reisen und dementsprechend, ja, es ist jetzt die zweite Woche nach Gang, in der ich euch ja mit einer etwas anderen Audioqualität abhole. Aber auch da ist für die Woche schon etwas geplant, dass es, wie gesagt, besser wird. Aber bevor ich euch, ja, oder beziehungsweise mit euch gleich die Technikthemen durchgehe, vielleicht schon mal hier ein Teaser vorweg: In der kommenden Woche wird es wieder einen Gast geben. Oder sind es zwei Gäste? Oder ist es vielleicht ein anderes Format? Oder. Ihr dürft euch also freuen. Am kommenden Wochenende werdet ihr einen neuen Podcast bekommen. Und hier bin ich mal wieder nicht alleine. Ich denke, jetzt habt ihr ein paar Wochen meine Stimme, ja, monoton gehört. Heißt, ich darf euch schon mal darauf vorbereiten, dass es in dieser Woche nochmal was Neues gibt. Und auch für danach ist nochmal geplant, nochmal den ein oder anderen Gast mit dabei zu haben, um das Format ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Ihr müsst aber vielleicht auch manchmal ein bisschen nachsichtig sein, wenn ich es nicht ganz schaffe, jede Woche dann einen Podcast rauszubringen. Ich tue mein Bestes, aber ich glaube, ihr habt es auch mittlerweile ein bisschen mitbekommen, dass sich da bei YouTube doch einiges tut und dementsprechend wird es schwer, das mit einem Vollzeitjob unter einen Hut zu bringen, was aber nicht bedeutet, dass ich meine Wurzeln verlieren möchte. Das ist der Podcast und das wird er auch immer sein. Aber vielleicht bin ich da immer ein bisschen froh drum, wenn ihr, ja, wie gesagt, da ein bisschen nachsichtig mit mir seid. Ich werde weiterhin mein Bestes geben und ja, wie gesagt, möchte das Ganze hier nicht abschreiben. Vorweg noch ein, zwei Infos erst. Nochmal vielen Dank für euren Support, auch jetzt wieder in dieser Woche. Es gab noch eine iTunes-Bewertung und zwar von Hansin Klein, einer der besten Podcasts. Ich finde es total entspannt, dir zuzuhören und mich dabei noch auf den neuesten Stand bei Technik zu bringen. Die Folge mit China Gadgets war super, habe die auch auf YouTube gesehen. Und auch die iPhone 12-Folge ist total genial. Finde die Sichtweise von Mokit, also von Moritz, klasse und würde ich auch so unterschreiben. Komisch, dass ich die nur bei Google Podcast habe, aber nicht bei iOS. Mach weiter so, klasse Aktualisierung, Glückwunsch zu 6500 Abos. Vielen Dank, das nehme ich als Aufhänger, denn es sind jetzt auch schon 7000 geworden. Es ist einfach phänomenal, wie schnell das geht und auch wenn man sich in Endlosschleife bedankt dafür, aber es ist echt genial. Und ja, wie gesagt, bleibe da dankbar und werde auch nicht vergessen, nee, oh Gott, das hat sich jetzt ganz komisch angehört, so als hätte ich gerade einen Grammy gewonnen, ne? Nein, so ist es nicht. Aber wie gesagt, ich finde einfach, dass ich da viel zu dankbar für bin, für alles an Support, aber hier heute soll es ja um den Podcast gehen, deshalb machen wir da auch einfach weiter. Wenn ihr Lust habt, das hier Hansin Klein nachzumachen, dann ja, gerne den Podcast bewerten. Ja, bei Apple könnt ihr das Ganze machen. Unten in der Podcast-Beschreibung findet ihr die Möglichkeiten dazu oder je nachdem, wo ihr den Podcast hört, freue ich mich, wenn ihr da eine kleine Bewertung da lasst und dann sehe ich zu, dass ich das Ganze gerne vorlese. Wenn ihr mich irgendwie noch unterstützen möchtet, und ich weiß, das nervt immer, wenn man es hört, aber manchmal ist es gut, wenn man Dinge nochmal wiederholt, könnt ihr einfach euren Amazon-Einkauf über mich machen. Auch dazu gibt es hier unten in der Podcast-Beschreibung einmal den Link oder geht auf www.dersmartphoneblogger.de. Dort könnt ihr einfach auf das Amazon-Logo klicken und dann, ja, einkaufen. Oder wie gesagt, sonst Patreon oder PayPal, wenn ihr sagt, ihr wollt das Ganze irgendwie direkt supporten. Jetzt habe ich euch aber ganz schön lange gequält und lass uns doch einfach mal schauen, was in dieser Woche passiert ist oder Themen, über die man reden muss. Und ich glaube, so das große Thema, was momentan ein bisschen im Raum steht oder wo wir uns alle jetzt drauf freuen im März, sind die neuen OnePlus-Geräte, auch wenn das gefühlt jede Woche hier im Podcast vorkommt. Es ist aber immer wieder spannend, welche Details noch dazu durchsickern. Diese Woche habe ich natürlich dazu ein paar Videos gemacht und es wird auch noch mehr Content dazu kommen, logischerweise. Ich werde auch ja, mindestens eins der Geräte testen können und das auch relativ zeitnah mit unter im Zeitraum des Launches auf dem Markt. Und ja, das ist wie gesagt dann ganz cool, dass man euch da viel Input geben kann, denn ich merke, dass schon die Nachfrage sehr groß ist, was alle drei Geräte angeht. Und warum sage ich drei? Es wird auch ein Lite-Modell geben. Und vielleicht beginne ich damit mal zuerst. Ich muss mir nur gerade die Specs aufrufen, um das so ein bisschen mit euch durchzugehen, denn es ist schwierig, ehrlich gesagt. Also wir wissen, dass wir ein 6,5 Zoll großes Full-HD-Plus-Display bekommen mit einer Bildwiederholungsrate von 90 Hertz. Erinnert mich persönlich dann so ein bisschen stark an das OnePlus Nord, das wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Und bei dem Lite-Modell hat man also nicht den Anspruch, ja, im Großen und Ganzen mit den beiden anderen Modellen mitzuschwimmen, aber möchte trotzdem versuchen, das anzubieten, was man braucht. Außerdem steht ein Snapdragon 690 im Raum. Ich glaube aber persönlich immer noch an den Snapdragon 870, also an den, ja, besten Prozessor aus dem vergangenen Jahr. Es ist ja nicht der 865er, sondern das Plus-Modell, was ja dann auf 870 umgenannt wurde jetzt in diesem Jahr. Fände ich persönlich auch mitunter am besten, um sich da nochmal von den letztjährigen Modellen abzuheben. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man beim OnePlus 9 Lite versucht, das Ganze zwischen dem letztjährigen 8T vielleicht zu positionieren und zwischen dem OnePlus Nord. Und dann finde ich, also für mich persönlich muss der Anspruch bei einem OnePlus 9 Lite sein, dass es mindestens oder in etwa das Niveau des OnePlus 8 hat. So, und dementsprechend finde ich, sollte man da schon anstoßen und das dann auch beim Prozessor. Ich kenne jetzt die Leistungen des Snapdragon 690 nicht wirklich, aber kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er ansatzweise mit dem 870er mithalten kann und dementsprechend oder mit dem 865er. Dementsprechend finde ich, sollte das schon der Anspruch sein, in einer 9er Serie einen guten Prozessor drin zu haben und keinen Midranger, weil die sind meines Erachtens eher in der OnePlus Nord Reihe dann zu verbuchen und da werden wir auch dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr Geräte sehen. Also ein OnePlus Nord 2, glaube ich, auch beispielsweise dann ein OnePlus N20 oder N200, sowas in der Richtung, glaube ich, würde Sinn geben. Kommen wir aber zurück hier zum Lite-Modell und da ist dann die Rede von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Gut, das ist jetzt nichts Neues. Und dann, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, zwei Kameras. Eine 64 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von 1.7 und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Und ich habe es im Video auch schon gesagt, dass ich finde, dass es ein guter Schritt ist, hier anzusetzen, dass man nur zwei Kameras verbaut. Ich glaube, es ist zum einen eine Frage der Kosten, die man ja dadurch auch logischerweise minimieren kann, da man keine dritte oder keine dritte Kamera verbauen muss, aber auch sinnvoll unterwegs zu sein. Also ich glaube, man kann ja über die Software schon viel mit Effekten machen und braucht man dann eine wirkliche Bokeh-Kamera. Klar, was den Zoom angeht, da freut man sich ja immer, aber wir werden ja auch selbst im Pro-Modell nur einen 3,5-fachen optischen Zoom haben. Also nur ist jetzt nicht abstufend gemeint, aber ich glaube, dann kann man halt auch viel mit optischem Zoom arbeiten. Und das, glaube ich, ist hier eine gute Möglichkeit, die man bietet. Und denke, das ist gut, dass man sich so ein bisschen daran hält und jetzt nicht um jeden Willen. Also im OnePlus Nord haben wir es ja auch gesehen, ja, die dritte Kamera hätte man sich auch schenken können. Wir bekommen 5000 mAh Akku und das ist eine ordentliche Zahl, glaube ich, weil das OxygenOS ja generell auch sehr energiesparsam ist. Für mich mitunter eine der schönsten Oberflächen, die es gibt. Und deshalb glaube ich, dass man hier auch ja, 1,5 Tage auf jeden Fall hinkommen kann mit dem Gerät, wenn man das adäquat einsetzt, wenn nicht sogar 2 Tage. Jetzt auch immer wieder mit ein paar von euch aus der Community gesprochen. Mir ist aufgefallen, dass ihr es wirklich schafft, mit eurem Smartphone locker über einen Tag zu kommen. Und das hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht, dass ich, glaube ich, doch zu viel an der Kiste hänge. Natürlich rede ich mir selbst ein, dadurch, dass man ja Content Creator ist. Das hört sich auch immer so high professional an, ne? Mein Gott. Aber dadurch, dass man was kreiert, dass man dadurch mehr gezwungen ist, mit seinem Device zu machen. Also meine Aufnahmen auf dem Kanal entstehen ja alle immer mit meinem Daily Driver. Also ich habe keine Kamera, keine Spiegelreflex oder irgendwas in der Richtung, sondern es wird einfach ganz stupide mit der Kamera des Smartphones aufgenommen. Und deshalb brauche ich schon immer einen Akku, der da ordentlich Power hat, beziehungsweise so gut gemanagt ist, aber mit 5000 mAh ist mir hier gut aufgestellt. Die Frage ist natürlich hier am Ende, was kostet so ein Gerät? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Einführungspreis irgendwas um die 600 Euro liegt. Ob das gerechtfertigt ist für das Setup, was man hier bekommt, ja, ist mal dahingestellt. Wenn man es vielleicht schafft, das Lite-Modell im Design der kompletten 9er Serie anzubieten, dann könnte 600 Euro vielleicht noch vertretbar sein, weil es ein neues Design ist. Sollte man jetzt aber auf ein Design der vorherigen Geräte übergehen oder das Ganze würde aussehen wie ein 8T, sowas in der Richtung, dann ist es irgendwie ein bisschen am Ziel vorbei. Trotzdem finde ich es auf der einen Seite gut, drei Modelle zu haben, ein Lite, ein normales und ein Pro-Modell. Das verschiebt sich ja auch immer mehr insgesamt, natürlich um das abzudecken. Sehe aber jetzt hier auch die Gefahr, die ja auch einfach dadurch besteht, dass OnePlus im Halbjahresrhythmus Geräte rausbringt, also zumindest die Flagship-Serie. Und die natürlich jetzt noch immer weiter ausweitet, wenn man jetzt noch mit dem Lite-Modell daherkommt und wo sind die Sprünge, wo sind die Unterschiede, wo sagt man, okay, das ist jetzt cool, das macht jetzt Sinn, ein drittes Gerät in der Serie rauszubringen oder es ist einfach nur diese Taktik, den Markt zu überfluten, was wir ja von anderen Herstellern kennen. Und ich meine, dadurch, dass das OS so schön ist, für mich persönlich jetzt als Meinung, ist es cool, freue ich mich über noch mehr Geräte, um OxygenOS noch mehr in die Masse reinzustreuen. Das ist super, aber auf der anderen Seite, Wie stellt man die Unterschiede noch fest? Ich glaube, bei Xiaomi kennen wir es ja wirklich. On top ist das Ganze, wo liegen die Unterschiede? Wo ist es noch das Design? Ist es noch hier und da ein bisschen was am Display und. Also das ist extrem schwer und das nervt dann auch irgendwo. Und deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich, 3 Modelle, es gibt noch mehr, worüber man sprechen kann, noch mehr, was man sieht. Auf der anderen Seite braucht man wirklich 3 Modelle, wenn man im Halbjahresrhythmus halt jetzt die Modelle rausbringt. Bevor wir über das normale OnePlus 8 und OnePlus 9 und das 9 Pro sprechen, noch eine Info, und zwar sieht es ganz stark danach aus, dass wir die OnePlus Watch dann passend zum Release der 9er Serie sehen werden. Und hier weiß man jetzt auch schon, dass man nicht mit Wear OS jetzt ankommt, sondern mit einem eigenen OS. Also wird man jetzt hier nichts irgendwie adaptieren, sondern wird das, glaube ich, relativ simpel am Ende halten. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man so ein bisschen macht wie so eine Xiaomi Watch in der Richtung, dass man ein eigenes OS hat, was schon sehr umfangreich ist und auch viel zu bieten hat, aber das nicht den kompletten Leistungsumfang vielleicht haben wird. Das ist jetzt von mir bold. Das, wie gesagt, dazu habe ich jetzt keine Facts irgendwas oder irgendwas so behind the scenes gehört. Deshalb ist das, wie gesagt, jetzt nur meine persönliche Meinung. Es soll das Ganze aber in 2 Ausführungen geben. Zumindest gibt es dann so eine sportlichere Version und eine Casual-Version. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Habe aber im Internet auch schon Bilder gesehen, dass man zum Beispiel bei den Bändern auch eine Cyberpunk-Version rausbringen. Das würde ja auch Sinn machen, weil man hat das OnePlus 8T auch in der Cyberpunk-Version und das ist ja immer noch ein total gehyptes Spiel, trotz der Problematik um Bugs, Updates, Patches und so weiter. Es ist ja trotzdem noch total angesagt, einfach das Game, und dementsprechend, glaube ich, will man da noch mal mehr Leute abholen. Es gibt auch extra Skins auf der Uhr, also die das Ganze in der Optik nochmal erscheinen lassen mit einem passenden Band mit dazu. Ich glaube, ich kann das schon hypen. Also die Uhr werden wir auch auf jeden Fall sehen, die Smartwatch. Und ich bin gespannt, ob es am Ende mehr in Richtung eines Fitness-Trackers geht, der aber im Design einer Smartwatch kommt, oder ob wirklich sehr viele Smartwatch-Features dabei sind. Die Frage ist immer so, wo ist die Grenze? Die sind meines Erachtens immer sehr fließend. Klar, das Design unterscheidet einen Fitness-Tracker von einer Smartwatch, aber mitunter merke ich das bei Mi Band 5, was ich ja immer noch jeden Tag einfach trage und immer noch finde, für den Preis ist das genau das, was 90% der Leute da draußen brauchen. Weil diese Utopie, die haben wir, glaube ich, fast alle, dass man mit der Smartwatch sein Smartphone ersetzt. Aber das ist am Ende nicht so. Da müssen wir, glaube ich, also vielleicht klappt es bei einigen, die Apple-User sind, aber für mich persönlich funktioniert es nicht. Dafür sind es zu viele Bilder, die man verschickt, Sprachnachrichten, die zumindest dann im WhatsApp-Kosmos unterwegs sind oder auch generell im Austausch mit anderen. Und dann muss ich am Ende immer wieder mein Smartphone rausnehmen, um dann doch effektiv damit arbeiten zu können. Dann auch die Tatsache, wir haben jetzt über die letzten Jahre eine Entwicklung gesehen, was die Größe des Displays angeht. Und dann möchte man sich auf solch ein kleines Display am Handgelenk reduzieren, was nicht im Umkehrschluss heißt, dass ich mein Smartphone am Handgelenk tragen möchte. Das nicht. Es soll ja nur eine Unterstützung sein. Aber man muss sich dann immer fragen, wie weit ist das nützlich, wenn ich dass mich die Unterstützung nicht so weit unterstützt, dass ich am Ende doch alles über das Smartphone selbst machen muss, nur um eine Notification an einem Handgelenk zu bekommen, dann reicht mir halt auch so ein Fitness-Tracker, der mir das auch darauf anzeigt. Denn Uhrzeit, Schritte, Datum, Herzfrequenz und, das können ja auch die normalen Fitness-Tracker und die reichen dann, die sind wesentlich günstiger. Also weil ich habe auch öfters dann schon Anfragen bekommen, kennst du eine Uhr, mit der man WhatsApp-Sprachnachrichten schicken kann? Ja, das ist alles noch nicht so ausgereift. Dann hängst du natürlich auch am OS da drauf. Also auch das muss ja alles miteinander kompatibel sein. Und ich glaube, da merkt man einmal mehr den Vorteil, den Apple hat. Es ist ein OS, es ist eine Uhr, die sie selbst entwickeln. Sie können alles darauf abstimmen. Und Android, so gut der Vorteil ja auch ist, dass es für jeden zugänglich ist, aber jeder macht oder jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und das, glaube ich, steht dem Ganzen manchmal im Weg, weil wir sehen jetzt hier eine OnePlus Watch, die mit einem eigenen OS daherkommt, was ja auch gut ist, nicht falsch verstehen. Ich finde, das ist ja auch richtig. Die Hersteller sollen sich auch selbst etablieren, aber am Ende geht es dann immer so in Richtung, ja, wir wollen dann doch schon irgendwie Wear OS haben und das soll alles richtig funktionieren. Aber am Ende hat dann trotzdem jeder sein eigenes OS. Und dann ist das Ganze nicht kompatibel. Es ist ja auch für Entwickler dadurch schwieriger. Also ich meine, wenn ich für Apple eine App entwickle, dann mache ich die einmal, dann ist das okay. Aber bei Android habe ich zumindest das Gefühl, dass dann zum Beispiel hier für Uhren, dass das viel komplexer ist. Und dann überlegt man sich auch zweimal, ob ich jetzt eine Applikation nur für Apple rausbringe oder für Android. Natürlich ist der Android-Markt ja nochmal größer tendenziell, aber trotzdem muss das in so einem Nutzenfaktor stehen. Bevor ich das ganze Thema jetzt hier aber schlecht rede, freue ich mich trotzdem auf so eine Watch, denn es zeigt einmal mehr, dass OnePlus versucht, noch größer zu werden, noch mehr in den Massenmarkt reinzukommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie bis jetzt so ein kleines Startup waren oder so, das nicht, aber sie versuchen da anzusetzen, noch mehr Leute abzuholen und da noch mehr einfach zu gestalten. Und das ist echt cool, das freut mich. Ja, dafür fahre ich den OnePlus Bandwagon dann doch zu sehr, als ich sage, nee, interessiert mich nicht. Also ich meine, den Rucksack, den ich von ihm bekommen habe, die OnePlus Buds Z in der Steven Harrington Edition, die echt mega fancy sind. Wobei ihr bei Instagram auch gesagt habt, ihr wollt lieber normale Kopfhörer, die nicht so auffällig sind. Die sind schon krass auffällig, aber darauf stehe ich auch manchmal ein bisschen. Von daher kann ich damit sehr, sehr gut leben und freue mich auch, denke ich, wenn ich die OnePlus Watch in diesem Jahr testen darf. Genau. Sprechen wir aber jetzt noch über das normale OnePlus. Ihr hört das Klicken im Hintergrund. Ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich. Jetzt habe ich geschlossen. Seht ihr, ich wollte noch über das Pro-Modell sprechen, aber vielleicht kann ich euch damit einfach zu meinem neuen Video rüberlotsen, denn dort spreche ich nochmal über alles, was bis jetzt bekannt ist, und deshalb sprechen wir jetzt vielleicht nur noch über das normale OnePlus 9. Und ist das Datenblatt auch schon geleakt worden. Das bedeutet, die Testgeräte sind schon im Umlauf da draußen. Also passend, damit dann zum Launch oder zum Event direkt dann, wenn es um 14 Uhr losgeht, alle ihre Videos hochladen können, sind die Geräte natürlich jetzt schon bei allen da draußen und ihr werdet immer wieder hören, wie toll und wie gut das ist. Mir ist auch mittlerweile mal aufgefallen, dass es relativ wenig Kritik noch an Smartphones gibt und das wird immer sehr zurückhaltend gemacht. Ist es vielleicht Angst davor, eine Kooperation zu verlieren? Ich weiß es nicht. Oder ich glaube, das ist so dieser normale Prozess. Ich hoffe, dass mich das niemals trifft. Wenn nicht, dürft ihr mir das immer wieder sagen. Und zwar haben wir ein paar Infos bekommen. Und zwar haben wir ein 6,55 Zoll großes Full HD Plus Display, also so wie auch beim Lite-Modell. Hier im Fall aber eine Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hertz. Und hier gibt es jetzt nochmal den Unterschied zum Pro-Modell. Und zwar ist es kein LTPO-Display. Und das bedeutet, dass die Herzzahl nicht automatisch skaliert wird von 10 bis hoch auf 120. Was bedeutet das? Ihr habt also die klassischen Einstellungsmöglichkeiten, was die Bildwiederholungsrate angeht, in den Einstellungen. Heißt, ihr entscheidet selbst und das Display reguliert das nicht selbst und versteht dann zum Beispiel, ihr seid was am Lesen. Dann lohnt es ja nicht, das Ganze auf 120 Hertz hochzupumpen. Und dementsprechend ist das dann so ein bisschen etwas, was ordentlich Energie einsparen kann. Wenn natürlich die Software das perfekt hinbekommt, davon gehe ich auch hier in dem Fall aus, ist echt sehr interessant, denn dieses Feature werden wir nur im Pro-Modell sehen, was ja auch Sinn macht, dass man nochmal eine Abstufung generell macht. Dafür bekommen wir hier aber ein flaches Display, also kein Curve-Design, ne? Ich glaube, den Satz habe ich mittlerweile auch schon in mir drin, aber ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen das zu den Specs. 8 GB RAM, 128 GB interner Speicher in der Basisversion. Da werden wir auf jeden Fall nochmal mehr bekommen mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Aber erweiterbar wird der auch hier nicht sein. Wir werden einen 4500 mAh Akku haben. Das heißt, der Akku ist hier kleiner als im Lite-Modell. Bedeutet vielleicht auch, dass man bei dem Lite-Modell die Kunden bekommen möchte, die sagen, sie wollen eine noch längere Akkulaufzeit haben. Vielleicht kann aber auch der Prozessor mit einem Snapdragon 888 hier am Ende das Zünglein an der Waage sein, weil der es wiederum schafft, das Ganze gut zu skalieren bzw. energieeffizienter zu arbeiten. Freuen wir uns da einfach mal darauf, wenn das Ganze läuft. Ich hoffe, dass es zu keinen Hitzeproblemen kommt. Muss aber auch sagen, dass ich das jetzt hier bei Mi 11 so in der Art nicht gespürt habe. Glaube, das liegt wirklich so an den Benchmarks, weil das Ding dann wirklich unter extremer Dauerbelastung ist. Charging 65 Watt, kabelgebunden und 30 Watt ohne. Das finde ich gut, dass auch jetzt beim kleinen oder beim normalen Modell auch kabelloses Laden möglich ist. Finde ich, das gehört mittlerweile in ein Top-Smartphone mit rein. Über die Geschwindigkeit, ja, kann man auch immer streiten. Also ich finde, also mehr als 10 Watt sollten es dann schon sein, weil es geht ja auch da immer noch Energie verloren. Und wenn das auch noch der Fall ist, dann habe ich am Ende die iPhone-Ladegeschwindigkeit, um hier mal gerade nebenbei alle Apple-Janer nochmal mit in einem abzuräumen. Nein, so war es nicht gemeint. Ein Spaß, aber ich finde schon, dass die Ladegeschwindigkeit hier hoch sein sollte. Und ja, das 65 Watt Warp Charge werden wir hier auch mit dabei haben. Das kennen wir schon aus dem 8T. Und bei den Kameras, da bleibt es dann interessant. denn man wird wohl ein Triple-Kamera-Setup bekommen mit einer 20-Megapixel-Hauptkamera, dann eine 20-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und nochmal eine 12-Megapixel-Teleobjektivkamera. Frontkamera 16 Megapixel und man soll dadurch auch 8K-Aufnahmen möglich machen. Inwieweit die dann wirklich so hochqualitativ sind, bin ich gespannt, denn ich behaupte auch, dass die Kooperation mit Hasselblad, die wird nur im Pro-Modell der Fall sein und dementsprechend wird auch das nochmal teurer sein. Da kann ich mir wirklich einen Preis von 1.100 Euro oder irgendwas in der Richtung vorstellen. Klar, das muss ja auch irgendwie wieder reinkommen. Man zahlt ja auch für eine Brand auf dem Gerät, also freuen wir uns einfach mal darauf. Ich wollte noch irgendwas zum Display sagen, aber es ist mir wieder entfallen. Ja, also irgendwo wird es mir vielleicht einfallen, ansonsten muss man mal schauen. Und dann, wenn wir noch über OnePlus sprechen, Karl Pi, ich hoffe, man spricht den dann so aus, ihr wisst ja, dass ich da immer so ein bisschen die Probleme habe, der ja einst für OnePlus gearbeitet hat und sich ja von dem Ganzen getrennt hat. Er hat ja jetzt die Marke Nothing gegründet und vor ein paar Tagen hat man bekannt gegeben, dass man Kopfhörer plant. So weit, so gut. Das klar hätten wir uns alle direkt über ein Smartphone gefreut, aber vielleicht ist das auch der Schritt, erstmal mit etwas in Anführungszeichen klein anzufangen, damit ja marketingmäßig für Furore zu sorgen und dann weiterzugehen. Und um weiterzugehen, braucht man natürlich auch ein gewisses Know-how. Und hier hat man sich Adrian Rubin bedient, denn der ist ja einst mit der Marke Essential an den Start gegangen, hat zum Bedauern unser aller nur ein Smartphone auf den Markt gebracht, ja, namentlich dann das Essential Phone. Auch das habe ich damals selbst getestet und muss sagen, genial. Es hatte ein kantiges Design und war mitunter, oder ich glaube, es war sogar das erste Smartphone mit einer Teardrop-Notch, heißt, das erste Smartphone, das es hatte. Und dementsprechend hat das einen gigantischen Hype ausgelöst. War so gar nicht so leicht bei uns zu bekommen in Deutschland. Aber ein ganz großer Pluspunkt daran war auch, dass es, glaube ich, bis jetzt immer noch den aktuellen Android-Support hat, da es ja sehr clean gehalten ist. Und ja, man stellt sich vor, wenn solch zwei kluge Köpfe zusammenkommen, was nicht alles möglich zu sein scheint, was aber am Ende, glaube ich, deren Problem auch bleibt, so gut die Innovationen auch sind, sie müssen ein kostengünstiges Produkt auf den Markt bringen. Und hier, glaube ich, ist dann am Ende der Knackpunkt. Natürlich sagen wir alle immer, wenn die Qualität eines Produkts gut ist, sind wir bereit, das auszugeben. Das stimmt in den meisten Fällen auch, aber wir neigen alle dazu, Geräte, die auf den Markt kommen, mit chinesischen günstigen Smartphones zu vergleichen, die ja nun mal wirklich oft mit Knallerpreisen überzeugen. Und das könnte vielleicht dann hier am Ende vom Tag so ein bisschen der Genickbruch sein. Das ist jetzt alles sehr vage und sehr schwammig und das kann keiner von uns absehen. Das ist aber so ein bisschen die Angst, sage ich mal, die ich bei dem Ganzen habe, dass ich so denke, okay, vielleicht könnte hier der Knackpunkt sein, was die Zukunft angeht. Ich hoffe einfach, dass hier sehr viel möglich ist, dass man wirklich es schafft, ein gelungenes Smartphone auf den Markt zu bringen. Denn wenn man überlegt, dass man die Power eines OnePlus-Mitglieds hat, dass man das Know-how von jemandem kauft, der zu den Android-Mitbegründern gehört. Überleg mal, was da für eine Power am Start ist, was man damit alles erreichen könnte, also was dort für kluge Köpfe am Start sind. Ich freue mich einfach. Würde mich echt freuen, wenn da noch mehr geht. Und ich finde diesen Namen Nothing, finde ich so genial. Also ist so nichtssagend, aber trotzdem so dadurch so aussagekräftig. Bin einfach gespannt, was da kommt. Natürlich ist ein Podcast ohne Apple nicht möglich und deshalb hier nochmal sprechen wir über das iPhone 12s bzw. iPhone 13. Ich glaube, man wird jetzt eher dazu neigen oder übergehen, immer ganze Sprünge zu machen. Ich finde, das ist für den Kunden dann auch schöner zu sehen, immer eine ganze Zahl, nicht nur das S, was hinten dran gehangen wird, auch wenn die Unterschiede oder die Sprünge nicht gigantisch sind. Hab dazu ja gestern, also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, auf jeden Fall am Wochenende noch einen Podcast, ein Video rausgebracht, so was die Neuerungen des iPhone 13 angehen. Und es sind schon ein paar Dinge, an denen man arbeitet. Ich glaube, das Wichtigste, worauf wir uns wirklich alle gefreut haben schon oder gefreut hätten beim iPhone 12, ist die Tatsache, dass man ein 120-Hertz-Display bekommt und hier auch mit diesem LTPO-Panel, also dass diese variable Bildwiederholungsrate, von der ich eben schon beim Pro Modell nur des OnePlus 9 gesprochen habe, und das möchte man hier auch im Pro-Modell des iPhone 13 dann einbauen. Das heißt, im normalen iPhone 13 soll man das nicht bekommen, dafür aber im Pro-Modell. Und es bleibt immer noch die Frage offen, wie gut Ja, verträgt der Akku das? Also 5G und solch ein leistungsstarkes Display, das wird schwierig. Auf der anderen Seite liegt natürlich das Potenzial darin, dass diese Bildwiederholungsrate variabel ist und automatisch angepasst wird und dass man dadurch diese Energie einsparen kann, was dem normalen iPhone 12 zum Verhängnis geworden wäre. Und dementsprechend war es vielleicht clever zu sagen, okay, wir bringen jetzt nur mal 5G, was ein Netzstandard ist, der meines Erachtens viel wichtiger ist am Ende vom Tag als ein Displaystandard. Natürlich sehe ich lieber etwas, also dass ein Bild smooth ist, dass Animationen und so weiter sehr weich sind, als dass ich 5G habe. Und ja, aber ich glaube, das ist ja auch eher ein deutsches Problem, weil wir ja immer wieder mit dem 5G-Ausbau hier hadern. Aber ich denke, für Apple ist es viel wichtiger, diesen 5G-Standard erstmal zu haben, als das Display. Und ja, der Aufschrei hielt sich bis jetzt in Grenzen. Ich glaube, der Hate, der dem Ganzen entgegenkommt, das bisschen überzudramatisieren, kommt ja auch mehr aus dem Android-Lager. Also dementsprechend, glaube ich, vermissen das Apple-Fans jetzt nicht wirklich und werden sich natürlich gigantisch freuen, wenn man das im 13 Pro-Modell mit dabei hat. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Neuerung. Auf dem Always-On-Display wird man dann die Uhrzeit angezeigt bekommen, Datum. Und auch Notifications werden darüber möglich sein, dass sie angezeigt werden, aber das soll sehr reduziert sein. Ich glaube, das wird man nach und nach mit jeder iOS-Version nochmal updaten, dass man noch mehr Sachen darauf anzeigen kann und vielleicht dann mit iOS 15 dann die Möglichkeit gibt, das auch individuell anzupassen. Da muss man aber auch sagen, das ist ein Schritt, der bei Android auch ein bisschen länger gedauert hat, dass man allein das Motiv der Uhr ändern kann und. Also da, das waren auch lange Schritte. Ich glaube, das darf man Apple jetzt schon mal nicht per se vorwerfen, wenn das länger dauern sollte. Darüber hinaus soll das iPhone 13 auch griffiger werden, bedeutet die Rückseite ist ja im Moment verhältnismäßig rutschig, wobei ich da auch sage, die meisten nutzen sowieso ein Case. Also das ist so ein bisschen, ja, jammern auf hohem Niveau, denn seid ehrlich, ich behaupte mal, da draußen ihr benutzt zu 90% ein Case. Also ich habe mir jetzt für das Pixel 5 auch nochmal eine D-Brand-Folie bestellt, ja, um in Anführungszeichen ein bisschen Schutz, aber vielmehr der Schutz vor den Kratzern, damit der da ist. Und weil ich irgendwie auch es cool finde, weil ich es jetzt in der schwarzen Version habe, ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Fun Fact, die Deep Brand Folie von meinem Google Pixel 4a, das ich jetzt davor genutzt habe, die ist immer noch nicht da. Ich glaube, da muss ich mich mal beschweren, dass ich zumindest das Geld zurückbekomme, weil, ja, ich glaube, das sind jetzt schon 21 Tage, seit es geschifft worden ist und, ja, ich glaube, 14 Tage war angegeben. Schauen wir mal, aber darum soll es ja jetzt hier in dem Fall nicht gehen. Trotzdem eine griffige Rückseite, glaube ich, ist relativ uninteressant, weil die meisten nutzen den Wallet vielleicht auch auf der Rückseite oder generell ein Case, also dementsprechend, ja. Ist gut, man wird das sehr wahrscheinlich bei vielen YouTubern wieder positiv hervorgehoben sehen, aber ich glaube nicht, dass es den den großen Unterschied am Ende vom Tag macht. Dann bei der Kamera möchte man noch mehr am Ultraweitwinkel arbeiten, dass der auch nochmal ein bisschen besser wird. Wir werden natürlich einen neuen A15-Prozessor bekommen im iPhone 13. Am Nachtmodus möchte man auch nochmal ein bisschen schrauben und das natürlich auch nochmal verbessern, dass man ja die Sterne, die Atmosphäre noch besser erkennt. Ich habe gestern bei Twitter auch 3 Bilder gepostet von meinem Pixel 5. Und muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Also vielleicht die falschen Einstellungen, wobei ihr mich als Community dann auch ein bisschen geerdet habt und habt gesagt, hey, man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten. Also es war auch schon dunkel, aber vielleicht schaut einfach mal bei Twitter vorbei unter Smartphone-Blogger, dann seht ihr die Bilder oder wisst, wovon ich spreche. Hab dann aber heute Morgen, als ich mit dem Hund spazieren war, jetzt in der Sonne nochmal Bilder gemacht. Klar, die sind schon um einiges besser. Hab mich jetzt aber nochmal so ein bisschen ins Grübeln gebracht, wie gut ist die Kamera des Google Pixel wirklich? Auf der anderen Seite ist es ein Midranger, also das Gerät kostet ja jetzt keine 1200 Euro, also dann wäre es ein absoluter Witz, ne? 600 Euro würde ich jetzt immer so ein bisschen, wenn man es dann mal vergleicht mit einem OnePlus 8T oder so, sind das gute Aufnahmen, aber ich habe mir dann noch mal ein bisschen mehr erwartet und vielleicht wird es jetzt auch Zeit bei Google oder bei dem Pixel 6, über das glaube ich auch gleich nochmal ganz kurz sprechen würde in dieser Stelle, endlich neue Kameramodule einzubauen, denn ich glaube, man ist jetzt softwareseitig am absoluten Maximum angekommen und da geht nicht mehr. Sprechen wir aber jetzt nochmal kurz über das iPhone 13, sorry. Schon, wenn man die ganze Zeit durchspricht, glaube ich, hat man schon ein bisschen durcheinander im Kopf. Auf jeden Fall, Ultraweitwinkel, der Nachtmodus und man möchte jetzt im Videomodus den Bokeh-Effekt einführen und das ermöglicht es dann, so eine Art Silhouette dann zu haben, dass wirklich nur die Person, die im Vordergrund ist, dann scharf ist und der Rest dann so ein bisschen verschwommen und das kann man dann schon während der Aufnahme wohl machen und auch danach und das finde ich echt ein cooles Feature, aber auch da die Frage, wie oft Nutzt man das am Ende wirklich? Ist das so der finale Schritt oder? Ja, ist mal dahingestellt, aber trotzdem, irgendwo dran muss man ja arbeiten und dementsprechend hat man das so ein bisschen für sich rausgekitzelt. Freuen wir uns einfach mal drauf und ja, obwohl es ja wirklich noch über ein halbes Jahr ist, wenn nicht sogar noch länger, halbes Jahr sind acht, ja, über ein halbes Jahr, ist interessant zu sehen, woran Apple wohl angeblich arbeitet und was wir noch sehen. Ich glaube, in der Zwischenzeit werden wir jetzt März, April vielleicht dann noch ein iPhone SE 2021 bekommen, beziehungsweise eine Plus-Version. Könnte ich mir gut vorstellen, auch das dürfte wieder ein Kassenschlager werden, weil man hier verhältnismäßig ein günstiges iPhone auf den Markt bringt, will das also noch nicht ganz abschreiben und freue mich darauf. Auch das wird wieder einen Hype generieren und ich glaube, das ist für Apple auch ganz wichtig, dass man aufs Jahr betrachtet, nicht nur ein Highlight im Techtober hat, sondern dass man auch im Frühjahr nochmal Umsatz generiert mit einem neuen iPhone, was aber eigentlich nur aus Restbestände hört sich so abwertend an, aber ja, mit vorhandenem Material nochmal ein Gerät auf den Markt bringt, um noch mehr Geräte einfach zu verkaufen. Und Geräte, ich muss sagen, hat mich total gefreut, und das kann ich euch aber auch gleich erzählen, und zwar das Realme GT ist ja, jetzt angeteasert, wird am 4. März vorgestellt. Und es ist ein Smartphone der Superlative, zumindest was die Specs angeht. Wir wissen, alle Specs sind nicht alles, Software ist wichtig und. Ich wiederhole mich da immer relativ ungerne, wobei manchmal dann schon. Es gibt einige Dinge, die daran genial sind, und zwar eine Bildwiederholungsrate von 160 Hertz. Die Frage ist natürlich, inwieweit merkt man den Unterschied von 120 nochmal auf 160, aber es geht, glaube ich, hier beim Realme GT nur darum zu zeigen, was man kann und was man displaymäßig hinbekommt, und das ist eines der beiden Highlights an diesem Gerät. Wir werden ein 6,8 Zoll großes OLED-Display bekommen, das nicht curved ist. Glaube ich auch für viele da draußen immer wieder cool. Glaube ich, bin ich ja nicht alleine, der das so sieht. Dann, ja, was ich habe hier nochmal so ein bisschen die Specs vor mir. Snapdragon 888 natürlich. Muss ja. Also ich glaube, weniger dürfte es dann nicht sein. Dazu gibt es dann 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Soll aber noch weitere Versionen geben. Da weiß man bis jetzt noch nicht allzu viel. Eine Quad-Kamera auf der Rückseite, die Hauptkamera soll eine 64-Megapixel-Kamera sein. Ich hatte in meinem Video andere Specs, das ist alles noch nicht so ganz raus, hatte aber das Gefühl, dass ich, glaube ich, gar nicht so falsch damit liege. Warum? Gleich mehr dazu. Dann den 5000 mAh Akku, und der kann mit 125 Watt geladen werden. Natürlich gibt es dazu viele Fragezeichen. Sind das am Ende 125 Watt? Heißt das, man wird in 15 Minuten sein Smartphone von 0 auf 100 schießen können? Ja, das ist unglaublich. Ich glaube, der Rekord liegt jetzt bei 18 Minuten, was ja auch schon genial ist, was wir im Mi 10 Ultra gesehen haben. Aber auch da muss man sagen, die 120 Watt, die dort beworben wurden, die konnte man auch nicht ganz erreichen. Geht also mehr darum, marketingmäßig so ein bisschen was zu generieren. Und ja, die Frage ist natürlich, man braucht ja zwei Akkus ansonsten, oder dass der Akku aufgeteilt ist in zwei Teile, weil anders würde auch das nicht funktionieren. Also es gibt immer noch ein paar Fragezeichen, was das Gerät angeht. Am 4. März wird das gelauncht, das heißt, das sind jetzt noch knapp zwei Wochen. Ja, versuche das Event hier auf meinem Kanal zu übertragen, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Steht und fällt natürlich damit dann, welche Uhrzeit das in China ist und ob das soweit passt. Genau, dann die Realme UI 2.0 auf Basis von Android 11, finde ich, gehört ja auch dann mit dazu. Und ja, ich glaube, es wird ein richtig geiles Gerät. Jetzt hat sich aber auch ein bisschen herausgestellt, dass die Bilder, die ich in meinem Video benutzt habe, wohl nicht die finalen sind. Denn heute habe ich Bilder zum Gerät gesehen, was dann ein bisschen unspektakulärer wirkt als das, was ich predicted habe im Video. Aber trotzdem, beide Designschienen gefallen mir gut. Es gibt veganes Leder und eine Glasrückseite. Muss er dann auch unter dem Video so ein bisschen dieses vegane Leder irgendwie rechtfertigen, wo ich auch gesagt habe, ja, aber also ich berichte ja nur darüber, ich bin nicht die Person, die das Gerät herstellt. Kann das aber verstehen, es soll ja auch als Austausch dienen. Das ist ja auch immer ganz gut. Ich fordere das ja auch ein von euch so ein bisschen im Video, dass wir uns darunter austauschen. Habe da manchmal nur das Gefühl, dass es so ein bisschen umschlägt. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Und dann der Fun Fact, der mich so total happy gemacht hat, ist, dass sich dann Realme bei mir gemeldet hat und hat gesagt, ey, mega cool, die haben also sich sehr gefreut über das Video, was mich dann wiederum gefreut hat, dass sie sich gefreut haben, haben uns alle mal gefreut. Ja, und haben mir dann so ein paar Perspektiven für die Zukunft gezeigt, und das war so das, worüber ich mich ehrlich gesagt gefreut habe, weil ich dann auch dachte, ja cool, man merkt so ein bisschen, dass das Ganze aufgeht. dass man ein bisschen mehr Beachtung bekommt. Und ja, das war echt eine coole Sache. Habe mich also gefreut, dass das Video da positiven Anklang gefunden hat. Und das ist auch immer so ein bisschen, wenn man sich an ein Video dran setzt, sich mit einem Thema auseinandersetzt, weiß man ja nie so ganz, wie gefällt es euch da draußen. Weil es da weniger um die Klicks geht, als die Tatsache, wie ein Video ankommt. Also wenn ein Video wenige Klicks hat, aber der Austausch darunter ist gut, dann freut mich das ja auch, weil das ist ja für euch gemacht. Aber man weiß vorher nie so ganz, welche Themen catchen dann wirklich, ne? Und das ist immer ein bisschen schwierig. Aber hier in dem Fall, ja, hat es, glaube ich, so den Nerv aller getroffen. Und darüber habe ich mich dann gefreut und teile die Freude gerne mit euch da draußen. Und ein Hersteller, der am selben Tag, am 4. März, sein Gerät vorstellt, ist Xiaomi oder genauer genommen Redmi. Und die werden ihre Note 10-Serie vorstellen an diesem Tag. Und es sind schon ein paar Dinge durchgeklungen, was diese Modelle angeht. Und zwar soll es alles ein bisschen leichter werden. Also man möchte ein, wie haben sie es beschrieben, leichter und schlankeres Gerät im Vergleich zum Vorgänger auf den Markt bringen. Ja, neuen Gorilla-Glas-Schutz auf der Vorderseite soll es geben, eine IP52-Zertifizierung, weil ich mich da frage, ja, dann soll man es vielleicht doch besser ganz sein lassen. Aber zeigt auch, Xiaomi möchte in die Richtung gehen, dass man so etwas jetzt auch mit anbietet. Was ich auch gut finde, aber dass sowas jetzt auch zum Standard mit dazugehört. Wir haben immer so ein paar Sachen, bei denen wir sagen, da müssen die chinesischen Hersteller aufholen, beziehungsweise da müssen sie an das anknüpfen, was andere Hersteller schon längst haben. Und wenn es nur eine Zertifizierung ist, ist das aber trotzdem Standing dafür, dass man wirklich versucht, alles mit in ein Gerät reinzubekommen. Und das finde ich ist hier ganz gut. Wie gesagt, finde ich es ganz, ganz interessant. Dann es wird hier nochmal geschrieben bei Schmiedesblog, das Seitenprofil des Geräts wird ebenfalls enthüllt und zeigt einen seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor. Die Rückseite des Gerätes ist gewölbt, während das Display flach zu sein scheint. Also wenn wir ein flaches Display bekommen. Und ich glaube, bei euch dürfen jetzt auch die Glocken angesprungen sein, als es um den Fingerabdrucksensor an der Seite ging. Das bedeutet, wir werden ein LC-Display bekommen. Und das ermöglicht dann ja natürlich günstigere Kosten. Ist immer so die Frage, braucht man OLED wirklich? Ich merke es jetzt aber auch hier wieder im Google Pixel 5. Man liebt es schon. Also ich finde schon, dass man es merkt, aber ich glaube, im Alltag wird es wenig Situationen geben, in denen man sagt, oh, Gott sei Dank habe ich jetzt ein OLED-Display und kein LC-Display. Meine Meinung. Aber gut, ich glaube, ich kann mit beidem guten leben. Wenn der Preis das dann auch widerspiegelt, dass man ein LC-Display hat, also es wird günstiger dadurch, dann ist das okay. Wenn ich aber Flagship-Preise aufrufe und dann nur in Anführungszeichen ein LC-Display dabei habe, ja, dann ist das so. 120 Hertz Bildwiederholungsrate, sehr wahrscheinlich wird man den Snapdragon 750 verbaut haben und eine 108-Megapixel-Kamera soll wohl auch am Start sein. Also ich glaube, man versucht viele Highlights wieder reinzubringen in die Mittelklasse. Ich glaube, so einen Preis von 400 Euro könnte ich mir erstmal vorstellen, aber müssen wir abwarten. Ich werde zusehen, dass ich eines der beiden Events für euch übertrage, gehe aber stand jetzt eher vom Redmi-Event aus, weil das ein globales Event ist und dementsprechend die Uhrzeit besser passen wird als die von Realme, denn das ist wohl nur ein chinesischer Launch. Müssen wir abwarten, werde beides auf dem Kanal irgendwie bringen und dann schauen wir mal, wie weit das funktioniert. Übrigens, in dieser Woche habe ich für Donnerstag angegeben, dass ich gerne das Redmi K40 Event zeigen wollen würde. Auch da warte ich noch auf die Uhrzeit, ob das kompatibel ist mit uns hier in Deutschland. Wenn das funktioniert, dann werde ich euch auch das natürlich übertragen. Sprechen wir noch über das Samsung Galaxy Fold 3 und hier scheint es wohl, Fact zu sein, dass man die Kamera unter dem Display einbaut und ist danach dann quasi nach ZTE der zweite Hersteller, der das Ganze möglich macht. Gerüchte halber, darüber habe ich im letzten Podcast ja auch schon gesprochen, soll auch das Xiaomi Mi Mix 4 schon die Kamera unter dem Display haben. Fun Fact dazu, Kameratest, weiß jetzt nicht gerade welcher es war, was der DxO mag. Der hat wiederum ans Licht gebracht, dass die Frontkamera des ZTE einfach unterirdisch ist. Und genau das ist das, was ich gesagt habe, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dafür wurde ich belächelt, weil alle diese Technologie so feiern. Versteht mich falsch, die feiere ich auch total. Aber es ist einfach noch nicht marktreif. Also ich fand es gut von ZTE, dass sie es gebracht haben. Versteht mich nicht falsch, das ist richtig. Und ich fordere ja auch immer einen Fortschritt. Und das geht ja auch nur, wenn man vielleicht noch nicht immer das Perfekte so bringen kann. Aber hier in dem Fall, bei dem ZTE ist aufgefallen, zum einen sieht man auf dem Display diese Aufspaltung, in der die Pixel einfach grauer sind, beziehungsweise dunkler. Ja? Und zum anderen ist die Bildqualität dadurch auch schlecht. Und dann frage ich mich, warum soll ich es dann überhaupt auf den Markt bringen, wenn es noch nicht perfekt ist? Mir ist auch klar, dass wir darunter dann keine High-End-Kamera haben und dass das zu Beginn nicht perfekt sein kann. Aber es muss ja auch irgendwie funktionieren. Und man will ja trotzdem ansehnliche Bilder haben und nicht so das Gefühl, ja cool, jetzt habe ich wieder den Stand von einer Selfie-Cam aus dem Jahr 2017, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, aber genau das ist ja der Fehler oder das möchten wir ja alle nicht. Deshalb setze ich ganz viel Vertrauen in Samsung Galaxy Z Fold 3, dass wir es hier mit dabei haben oder beziehungsweise, dass es so weit ausgereift ist, dass es funktioniert. Das wäre extrem wichtig und sollte es noch nicht perfekt sein, dann ist es nicht schlimm, wenn man diese Technologie erst nächstes Jahr bringt, ja, also weil nochmal auch hier die Frage, wie wichtig ist ein Punch-Hole auf der Front? Ist es so gravierend, ist es so schlimm, dass man sagt, das zerstört meinen kompletten Frontscreen? Ist das so schlimm? Ich meine, wir haben vorher Smartphones gehabt, ich habe jetzt nochmal die Tage Bilder vom Pixel 2 XL gesehen, ja? Riesen Ränder drumherum. Also wir sind ja jetzt schon mal randlos und wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass ein Punch-Hole so störend ist, ich glaube, dann diskutieren wir so an allem vorbei. Also klar, natürlich, eine Pop-Up-Cam ist immer genial, aber auch da mechanisches Bauteil. Und auf mechanisches Bauteil komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Also wie gesagt, Fortschritt, ja, nicht um jeden Willen. Immer so ein bisschen mal abwägen, wie wichtig ist es jetzt wirklich die Kamera unter dem Display. Also ich glaube, seit 2 Jahren freuen wir uns darüber und wollen das auch sehen. Und es gab schon Videos von Xiaomi dazu, aber es muss am Ende auch passen. Bei einem Fold natürlich ist es genial, wenn man so ein großes Display hat und es ja, dann hat man keine Haifischflosse mehr beispielsweise. Das ist gut, das möchte ich auch, aber es muss am Ende funktionieren. Und wenn wir gerade bei Foldables sind, dann sprechen wir über das Oppo X. Und ja, das ist kein Foldable, sondern ein Rollable. Und zwar ist es ein flexibles Display. Das Smartphone fährt aus. Heißt, ihr habt euer normales 6,7 Zoll großes Smartphone in der Hand und dann ist es ein kleiner Motor, der da dran verbaut ist. Und dann wird das Ganze um 0,7 Zoll vergrößert, dass wir dann bei, jetzt bin ich mathematisch, bin ich gut aufgestellt, ja, 7,4 Zoll wird das Ganze groß. Und jetzt kommt ja die nächste geniale Sache da dran, dass ihr nicht entscheiden müsst, 6,7 oder 7,4, sondern ihr könnt es so weit rausfahren, wie ihr möchtet. Also dieser, das ist halt super. Also ihr müsst euch nicht wie bei einem Foldable entscheiden, okay, entweder ja, ich nehme jetzt 6 Zoll oder ich nehme 7 Zoll, sondern ihr könnt es da nochmal variabel anpassen. Natürlich ist es am Ende vom Tage, glaube ich, Usus einfach, weil man möchte, wenn man es ausfährt, dann auch das Maximum haben. Warum sollte ich dann nur um 0,3 Zoll das Ganze ausfahren? Aber das ist halt schon genial. Also ich glaube, dass Shiner Gadgets, sie hatten es jetzt auch schon ein bisschen gezeigt die Woche, weil sie es auch auch testen durften. Ich glaube, es ist einfach diese Magie. Und Fun Fact, vor 2 Monaten, als man darüber gesprochen hat, hieß es, nein, das ist nur ein Konzept, das werden wir nicht bekommen. War mein letzter Stand. Ich dachte, okay, gut, mal wieder so ein Konzept, finde ich gut. Man überlegt, wohin das geht. Ein bisschen wie so ein Mimix Alpha. Aber dann, die Geräte gibt es doch. Und die werden doch gezeigt. Also klar, ich glaube nicht, dass sie jetzt erstmal so schnell auf den Massenmarkt kommen, weil der Preis, glaube ich, auch da exorbitant hoch sein wird. Aber wow, also echt Hut ab, geiles Konzept, ist eine gute Idee. Ich glaube, der Markt hat sich aber immer noch nicht so ganz entschieden, wohin er möchte. Ich glaube, wir werden weiterhin unterschiedliche Foldable-Konzepte sehen. Und es bleibt spannend. Ich freue mich da einfach drauf und finde es gut, dass man weiter daran forscht und nicht einfach sagt, ja gut, das ist jetzt so und damit müssen wir leben. Wenn ich habe so das Gefühl, ich speise das gerade ab, obwohl das so ein Riesending ist, aber Stand jetzt bin ich mir nicht klar, worüber ich noch großartig erstmal reden soll, weil ich das Gerät auch mal in der Hand haben möchte oder beziehungsweise noch mehr dazu wissen möchte. Und da, glaube ich, muss man jetzt mal ein bisschen warten, wenn das die nächsten Tage und Wochen vielleicht mehr Leute noch mal in der Hand gehabt haben, vielleicht in meinem Alltag getestet haben. Und wenn wir gerade über Oppo sprechen, dann gibt es zum Find X3, was wir jetzt auch im März erwarten dürfen. Also Leute, schnallt euch an, im März wird es echt verdammt heiß. Also wir werden hier Oppo sehen, Xiaomi wird es ja jetzt offiziell dann nach Deutschland bringen, das Mi 11, das OnePlus 9 ist mit dabei. Das sind echt einige Geräte, worauf man sich freuen darf. Beim Oppo Find X3, dort wissen wir jetzt aber, dass wir den Snapdragon 870 bekommen und nicht den Snapdragon 888. Und das zeigt auch hier, dass man diese Reihe noch stärker differenzieren möchte. High-End, neuester Prozessor, normal, Vorjahresprozessor, Leitmodell, noch älteren Prozessor. Was soweit okay ist, ich glaube, das senkt auch so ein bisschen die Kosten, da habe ich ja eben auch schon mal drüber gesprochen. Ja, darüber hinaus haben wir dann, jetzt muss ich nochmal gerade hier schauen, 8 GB RAM, 256 GB internem Speicher. Ich habe die Displaygröße gerade gar nicht hier auf dem Schirm, beziehungsweise ich glaube, die ist soweit noch nicht klar. Also viel gibt es dazu noch nicht, das, was ein bisschen überraschend ist, denn die Geräte kommen ja auch jetzt bald schon wieder auf den Markt. Ja, freuen wir uns einfach mal drauf und schauen wir mal, was passiert. Also wird auf jeden Fall wohl ein Curve-Design auch hier werden beim normalen Modell. Schauen wir mal. Also Oppo, ja, immer mehr nach dem Flagship-Store in Hamburg, den sie ja jetzt auch haben. Glaube ich, kommt da verdammt viel auf uns zu und darauf dürfen wir uns auch freuen. Zum Google Pixel 6 wollte ich noch sagen, vielleicht sonst noch mal noch das Video anschauen. Es ging so ein bisschen um ein Smartphone ohne Frontkamera beziehungsweise Kamera unter dem Display, was ich aber meinem Google Pixel 6 für eher unwahrscheinlich halte, weil ich nicht glaube, dass man so innovativ dabei ist. Also habe es ja auch da eben gesagt, wir haben beim ZTE das Ganze nicht in Perfektion gesehen. Warum sollte es Google jetzt hinbekommen, die meines Erachtens weniger immer für die Hardware bekannt sind als für die Software? Vielleicht bekommen sie es softwaremäßig hin, da noch mehr rauszuholen. Das kann sein, aber trotzdem werden wir, glaube ich, in der Hardware das... Ich glaube, das würde aber auch wieder den Preis sprengen und würde am Ziel vorbeigehen. Denn bis jetzt, finde ich, haben sie sich so in der oberen Mittelklasse dann mit einem Pixel 5 soweit gezeigt, was, glaube ich, eher die Abnehmer dafür sind. Also in den USA ist es ja wirklich so, sie sind so die treibende Kraft hinter Apple und den iPhones. Das ist halt nun mal einfach so. Und dementsprechend, ja, glaube ich, geht man da jetzt nicht raus. Man hat festgestellt, mit den High-End-Geräten, da kann man nie mithalten. Da fehlt einfach zu viel am Ende und der Preis ist überzogen. Und in der Mittelklasse positioniert man sich gut. Und in der Mittelklasse wird man diese Technologie so nicht sehen. Auch wenn das ZTE Axon 20 5G extrem günstig war für dieses Highlight, hat man dafür aber auch zu viele Abstriche machen müssen. Also ich glaube, ja, das passt einfach vorne und hinten. Ich freue mich aber trotzdem, wenn wir ein Google Pixel 6 in diesem Jahr sehen. Ich glaube, das 5a ist eher das Gerät, das wir erwarten dürfen, zeitnah. Wobei zeitnah ist jetzt auch so die Frage, bis jetzt hat man nichts gehört und wir sind auch schon im Februar. Und normalerweise war es bei Google immer so, dass man relativ viel vorab über die Geräte wusste. Im vergangenen Jahr wusste man nicht oder relativ spät erst viel über das Google Pixel 5. Beim 4a war da schon mehr bekannt. Also vielleicht schaffen sie es auch jetzt mal ein bisschen mehr, den Mantel des Schweigens drüber zu legen, weil das war auch eine Kritik in den vergangenen Jahren, dass man also schon ein halbes Jahr vorher wusste, was ist jetzt eigentlich alles verbaut und man die Geräte auch schon gesehen hat. Also relativ unspektakulär. Vielleicht überraschen sie uns. Und ein Thema noch für die Gamer am Ende, GTA 6. Dazu gibt es jetzt ein paar Hinweise. Und zwar, okay, es ist noch ewig hin, aber man wird es wohl in einem Jahr ankündigen, im Frühjahr 2022. Und der Release wird dann aber erst im Oktober 2023 sein. Es soll wohl zuerst für die Konsolen erscheinen und später auf dem PC. Und es wird wohl die Spielewelt rund um Miami, Florida gehen und nochmal eine kleine Karte zusätzlich. Es soll einen männlichen Protagonisten geben. Ich habe jetzt hier so ein bisschen das Ganze mal auf. Stärkere Wettereffekte, nochmal eine optimierte Individualisierung der Autos beispielsweise. Es soll sich alles mehr um Mafia drehen. Dann natürlich für die PS5-Nutzer die Unterstützung der DualSense, des Controllers der PS5. Es soll auch ähnlich freizügig werden wie in Cyberpunk. Also es wird echt ein knaller Spiel, muss sagen. GTA 5 war ich zumindest am Anfang mega hyped. Hab's dann am Ende aber auch einfach zu wenig gespielt. Ich glaube, so Online-Modi, da bin ich sowieso immer raus, weil mich das sehr nervt, wenn dann alle mit ihren VC aufgepimpten Charakteren und Autos und so weiter rumfährt und man selbst halt ewig braucht, um das zu erreichen, weil man relativ wenig spielt. Das stört mich, das stört mich aber auch bei einem NBA, wenn man gegen Charaktere spielt, die halt einen 99er Wert haben und ich dann mit meinem 75er Charakter da rumdümpel. Damit brauche ich nicht in Konkurrenz zu gehen. Also das ist so ein bisschen das, was mich oft am Online-Gaming irgendwie stört. Dann für die paar Stündchen, die man mal spielt im Monat, will ich dann meine Ruhe haben und mich nicht irgendwo reinfuchsen. Ja, das war ein schöner, angenehmer Podcast mit euch. Ich glaube, so knapp 45 Minuten oder was haben wir jetzt auf der Uhr. Es geht ja immer weniger um die Zeit, aber natürlich um den Inhalt. Und ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen und ihr sagt, hey, das macht Bock. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann nochmal Gäste, darauf die Woche schätzungsweise auch. Also ich versuche euch da jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu pushen. Vielleicht auch nochmal einen Live-Podcast, dass wir uns da gemeinsam austauschen können. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Bleibt gesund in dieser Woche. Ich glaube, jetzt machen die Schulen ja auch wieder auf. Das bedeutet viel mehr Fluktuation. Ich hoffe, dass wir da trotzdem alle gesund rauskommen. Dementsprechend denkt, da muss Maske, Hygiene, Konzepte und. Es geht immer noch um die Gesundheit von uns allen. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.
Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.